Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Abend. Offenbar musste erst das Coronavirus herhalten, damit ein lange kritisierter Missstand angegangen wird. Nach zahlreichen Infektionen in Schlachthöfen hat die Bundesregierung aufs Tempo gedrückt. Die seit Jahren angeprangerten Werkverträge für Arbeiter in der Fleischindustrie sollen weitgehend verboten werden. Und auch darüber hinaus deutlich strengere Regeln gelten. Die Branche wehrt sich gegen Pauschalvorwürfe, anderen geht das nicht weit genug. Wir berichten und fragen nach beim CDU-Agrarpolitiker Albert Stegemann. Der Lohnersatz für Eltern angesichts von Schul- und Kitaschließungen wird verlängert. Auch das ist gleich ein Thema. Angela Merkel spricht sich gegen Protektionismus aus. Firmenübernahmen im Gesundheitssektor sollen in Deutschland gleichzeitig erschwert werden. Das Verfahren wegen Marktmanipulation gegen die aktuelle VW-Spitze wird eingestellt und die Rettung der Lufthansa durch den Bund steht offenbar kurz bevor. Mehr dazu dann später. Dass in Schlachtbetrieben in Deutschland die Arbeitsbedingungen oft miserabel sind, das ist eigentlich keine neue Erkenntnis. Die Corona-Krise hat das noch einmal verdeutlicht und diesmal reagiert die Bundesregierung zügig. Sie bringt ein Verbot unter anderem der schon lange kritisierten Werkverträge auf den Weg und erhöht Geldbußen für Verstöße bei Arbeitszeiten. Und das Ganze ist ein Resultat, das sich so nicht unbedingt zuletzt angebahnt hat. Volker Fintermer berichtet.
Nach dem Streit der vergangenen Tage und dem Widerstand aus den Reihen der Union hätte man eigentlich einen schwächeren Kompromiss erwarten dürfen als den, der heute verabschiedet wurde. Etwa in der Art, dass die umstrittenen Werkverträge künftig stärker kontrolliert werden. Aber der heute im Kabinett verabschiedete Entwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil geht tatsächlich weiter und sieht jetzt ein Verbot der schwer zu kontrollierenden Werkverträge für große Schlachtbetriebe vor, das mit dem Beginn des kommenden Jahres in Kraft treten soll. Dort dürfen dann nur noch direkt angestellte Mitarbeiter tätig sein.
Eine Wurzel des Übels in der Fleischwirtschaft und für die teilweise empörenden Bedingungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer liegt auch in der Konstruktion von Sub- und Subunternehmertum. Das nennen einige gerade Werksverträge. Das sind Zustände, die nicht nur die Beschäftigten, sondern die Allgemeinheit gefährden. Und deshalb hat die Bundesregierung schnell und konsequent durchgegriffen.
Subunternehmer werden künftig nicht mehr zugelassen. Aber dazu kommen zwei Einschränkungen, die den Kompromiss mit der Union wohl möglich gemacht haben. Zum einen soll das nur für Unternehmen gelten, deren Kerngeschäft das Schlachten und die Fleischverarbeitung ist, also reine Schlachtbetriebe und nicht die weiterverarbeitende Lebensmittelindustrie. Und ausgenommen sind auch Handwerksbetriebe. Heißt im Umkehrschluss, davon betroffen sind tatsächlich nur die großen Unternehmen. Aber auch nur dort fanden bislang die über 600 Covid-19-Infektionen statt, die es gleich in mehreren Bundesländern gegeben hat, weil von den Subunternehmen die notwendigen Abstands- und Hygieneregeln nicht eingehalten wurden. Der 10-Punkte-Katalog soll da jetzt Abhilfe schaffen.
Es ist zum einen nicht akzeptabel, dass, wenn an bestehende Gesundheitsregeln und Arbeitsschutzregeln sich einige offensichtlich, gerade was Beschäftigte aus dem Ausland betrifft, nicht halten, dass an dieser Stelle ganze Landkreise mit in Verantwortung genommen werden und dann erlebt haben, dass durch das Infektionsgeschehen, das ursächlich offensichtlich in einer Fleischfabrik den Ausgang gefunden hat, ein ganzer Landkreis wieder in den Lockdown geführt wurde.
So Arbeitsminister Hubertus Heil. Neben dem Verbot von Werkverträgen sehen die Eckpunkte auch eine digitale Zeiterfassung für die tatsächlich geleistete Arbeitszeit vor. Außerdem strengere Kontrollen der Hygienestandards und Mindestanforderungen für die Unterbringung der Arbeitnehmer aus dem EU-Ausland. Das schließt eine Meldepflicht für alle Unterkünfte mit ein. Und die möglichen Bußgelder werden auf bis zu 30.000 Euro verdoppelt. In der Fleischbranche sorgt der Beschluss für Unmut. Ein verbesserter Arbeitsschutz wird gut geheißen, dazu zähle aber nicht das Verbot von Werkverträgen. Und die enge Beschränkung auf die Fleischindustrie sei eine willkürliche Diskriminierung, wo bereits die Frage gestellt wird, ob das rechtlich Bestand haben kann. Das wird im weiteren parlamentarischen Verfahren mit Sicherheit eine Rolle spielen. Auch die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände spricht von einem höchst fragwürdigen Eingriff in die durch das Grundgesetz geschützte Berufsfreiheit, mit dem man jetzt dem staatlichen Kontrollversagen begegnen wolle. Grünen-Chef Robert Habeck begrüßte dagegen die Eckpunkte, sie seien aber noch nicht weitgehend genug.
Es zeigt, was möglich ist, wenn man entschlossen handelt. Die gleiche Entschlusskraft, die die Bundesregierung heute mal gezeigt hat, die wünsche ich mir jetzt für das Agrarsystem insgesamt.
Dazu gehört für Habeck auch der Mindestpreis für landwirtschaftliche Produkte. Der Deutsche Gewerkschaftsbund begrüßte den Regierungsbeschluss, denn die bisherigen freiwilligen Regelungen hätten nichts an den katastrophalen Zuständen in der Branche geändert, sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel.
Volker Findhammer berichtete aus Berlin, in der Fleischindustrie sollen bessere Arbeitsbedingungen gelten. Es gibt viel Lob für diesen Vorstoß, aber auch die Frage, warum das erst jetzt erfolgt. Die Fleischindustrie sieht sich zu Unrecht an den Pranger gestellt. Vor der Sendung haben wir das Thema vertieft im Gespräch mit Albert Stegemann. Er ist agrarpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Die erste Frage an ihn lautete, ob das heute ein Durchbruch gewesen sei.
Ich würde sagen, wir sind in einer langjährigen Entwicklung ein deutliches Stück weiter vorangekommen. Es ist ja keineswegs so, wie es oft medial dargestellt wird, dass die Politik seit Jahren zuschaut und nichts gemacht hat. Das ist ja mitnichten so. Wenn wir uns anschauen, was wir bei den Arbeitnehmerrechten in den letzten Jahren gemacht haben, dann haben wir zum Beispiel die Fleischindustrie in das Arbeitnehmerentsendegesetz überführt. Das war ja schon ein deutlicher Schritt und hat dafür gesorgt, dass die zu uns kommenden Mitarbeiter eben hier die gleichen Rechte und zwingend die gleichen Rechte bekommen, wie eben auch die hier Ansässigen. Dann haben wir noch vor 2 Jahren, im Jahr 2017, haben wir das Gesetz zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte auf den Weg gebracht. Da ging es insbesondere darum, die Aufzeichnungspflichten sicherer darzustellen, um eben auch die Arbeitnehmer dort zu schützen. Da haben wir das Aufrechnungsverbot installiert. Da ging es darum, um den Arbeitgebern es nicht mehr weiterhin zu ermöglichen, um zum Beispiel Arbeitsmaterialien vom Lohn abzuziehen. Aber wir haben auch, was Sozialbeiträge angeht, da haben wir die Generalunternehmerhaftung eingeführt. Das waren alles schon Dinge, weil wir schon lange bemerkt haben, dass die Fleischindustrie natürlich, sagen wir mal, nicht gerade eine Goldmedaille im Sozialstandard erlangt hat. Und deswegen haben wir jetzt nochmal nachgebessert.
Aber das alles, Herr Stegemann, das hat ja anscheinend nicht gereicht, was Sie jetzt an positiven, vermeintlich positiven Aspekten aufgezählt haben. Deshalb nochmal die Frage, hat man da nicht viel zu lange jetzt mit diesem Schritt gewartet?
Naja, also wie gesagt, es ist eine Weiterentwicklung. Wir haben uns die Fleischindustrie genau angeschaut. Wir haben auch gesehen, dass tatsächlich die eingeschlagenen Wege nur teilweise Früchte getragen haben. Deswegen müssen wir auch nochmal nachschärfen. Da müssen wir zum Beispiel bei den Aufzeichnungspflichten auch nochmal manipulationssicherer werden. Wir müssen die Bußgelder deutlich verschärfen. Und dann hat ja heute eben auch das Kabinett beschlossen, dass Werkvertragskonstruktionen für die Fleischindustrie generell in Frage gestellt werden. Das ist sicherlich jetzt auch nochmal ordnungspolitisch. Kann man das differenziert betrachten, aber als Schritt, um die Fleischindustrie hier besser in den Griff zu bekommen, ist das natürlich eine Maßnahme, die auch Wirkung zeigen kann. Aber es geht natürlich
zeigen
auch
kann, das heißt, wovon hängt das ab, ob das erfolgsversprechend sein wird?
Naja, also ich denke, dass man in dieser Frage auch schauen muss, wo man mit der Fleischindustrie hin will und ob wir auch eine Fleischindustrie bzw. eine Schlachtinfrastruktur weiterhin benötigen. Und ob wir mit den neuen gesetzlichen Vorgaben auch noch der Fleischindustrie die Möglichkeit geben, das Schlachtangebot dann auch tatsächlich abzufertigen. Also wie gesagt, ich will hier überhaupt nicht die Fleischindustrie lobend erwähnen oder irgendwie in Schutz nehmen. Es geht mir nur darum, dass natürlich auch die Schlachtkapazitäten für die Landwirtschaft von Bedeutung sind. Und wenn uns Nutztierhaltung in Deutschland wichtig ist und auch eine tierartgerechte Nutztierhaltung wichtig ist, dann brauchen wir eben auch Schlachtkapazitäten, weil wenn hier Schlachtkapazitäten nicht mehr stattfinden können, dann reden wir wieder über verlängerte Tiertransporte und das ist mit einem erhöhten Tierwohlstandard eben auch nicht vereinbar. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, Sie haben das Thema angesprochen, Werkvertragskonstruktionen führen häufig dazu, dass Verantwortung wegdelegiert wird. Und die große Frage ist die, ob denn die überwiegend aus Rumänien und Bulgarien stammenden Hilfskräfte sich nun auch direkt bei den Schlachtunternehmen bewerben. Bisher war es ja gängige Praxis, dass es Dienstleister sind, die dann auch hier eine Infrastruktur aufgeboten haben, die dann eben auch von den Hilfsarbeitern genutzt wurde.
Ja, und warum kann man das jetzt so nicht sozusagen verstetigen, dass solche Verträge dann eben direkt an solche Arbeitskräfte angeboten werden?
Das müssen wir sicherstellen und das wollen wir auch im parlamentarischen Verfahren sicherstellen. Dann gibt es eben nur Gewinner. Und das müssen wir am Ende hinbekommen. Wie gesagt, ich habe da die Sorge, dass es von der gängigen Praxis halt so weit abweichend ist, dass es vielleicht am Ende nicht funktioniert. Also wir haben ja jetzt die Konstruktion, dass diese Dienstleister, und da können wir ja auch ehrlich miteinander umgehen, das Problem ist nicht in erster Linie die Fleischindustrie, das Hauptproblem sind die Dienstleister, die eben die Arbeitskräfte auch rekrutieren.
Aber die Fleischindustrie stellt die ja ein. an,
richtig,
die Dienstleister.
Genau.
Also die kann man
Sie
ja nicht freisprechen davon.
Nur wenn diese Möglichkeit nicht mehr gegeben ist und wenn Sie sozusagen dieses Geschäftsmodell für die Dienstleister kaputt machen, dafür gibt es ja auch gute Gründe, aber dann stellt sich eben die Frage, ob dann eben eine Rekrutierung seitens der Schlachtunternehmen tatsächlich möglich ist oder ob wir sehenden Auges in einen ganz erheblichen Fachkräftemangel in der Fleischindustrie sehen werden. Also das ist jetzt eben die ganz spannende Frage und deswegen tendenziell auch arbeitsrechtlich ist das alles richtig, das geht auch alles in die richtige Richtung, aber es muss eben auch vollziehbar sein und wir müssen natürlich auch bei allem, was nicht richtig in der Fleischindustrie ist, ich will hier gar nichts gutreden, aber wir brauchen eine Perspektive für die Fleischindustrie und wir brauchen eben vor allem, und darum geht es mir auch als agrarpolitischer Sprecher, mir geht es vor allen Dingen um die Landwirte in Deutschland, damit die weiterhin auch noch eine Perspektive haben und dafür brauchen wir eben eine Schlachtinfrastruktur, die muss natürlich menschenwürdiger werden, da sind wir uns doch alle einig und wir hoffen, dass wir parlamentarisch einen Einfluss nehmen können, dass am Ende alle gewinnen.
Lassen Sie uns dann nochmal auf weitere Punkte eingehen, dessen, was heute auf den Weg gebracht wurde. Die Kontrolle beispielsweise bei der Einhaltung von Arbeitszeiten oder die Kontrollen, die dann vor Ort ausgebaut werden sollen. Gibt es überhaupt die Infrastruktur und sozusagen das Instrumentarium dafür, um das überhaupt durchzuführen?
Ja, also wir müssen da aber jetzt unterscheiden. Einmal beim Gesundheitsschutz, da gehe ich jetzt mal konkreter drauf ein. Einmal muss da der Zoll, da muss die Arbeitsschutzverwaltung, die Berufsgenossenschaften, aber auch die kommunalen Ordnungs- und Gesundheitsämter, die müssen besser verzahnt zusammenarbeiten. Aber dann gibt es noch einen ganz heiklen weiteren Knackepunkt und zwar sind das die Unterkünfte. Und zwar geht es da um die Kontrollbefugnisse. Bisher können Sie wirklich nur Werkswohnungen über das Arbeitsstättenrecht kontrollieren. Sie würden ja auch zu Hause es nur ungern ertragen, wenn jemand vom Ordnungsamt vorbeikäme und sich bei Ihnen zu Hause umsieht, ob Sie denn in vernünftigen Zuständen leben. Und deshalb müssen wir hier genau schauen und deswegen ist auch die Formulierung beim Kabinettsbeschluss sehr vage, aber dass wir eben diese Kontrollbefugnisse ausweiten, auch auf arbeitgebernahe vermittelte Privatwohnungen und lieber sogar noch weitergehend, aber wie gesagt, es muss natürlich mit den Persönlichkeitsrechten auch vereinbar sein. Wir gehen da ganz tief natürlich auch in Grundrechte und schreiten in Grundrechte ein, das müssen wir wissen. Aber wenn man wirklich ins Detail geht, ist es wirklich sehr, sehr komplex und sehr, sehr schwierig.
Das heißt, müssen noch andere Gesetze dafür angepasst werden?
Selbstverständlich. Da geht es eben um die Kontrollbefugnisse. Die müssen wir dann zum Beispiel im Infektionsschutzgesetz niederschreiben, dass dann eben in solchen besonderen Lagen dann eben auch weitergehend geprüft werden kann. Ich glaube nicht, dass wir das unter normalen Zuständen. Ich rede jetzt von einer sozialversicherungspflichtig normal angestellten Person, die aus Arbeitnehmerfreizügigkeitsgründen aus Europa hergereist ist. Die müssen wir ja, und das ist ja Teil auch der europäischen Integration, müssen wir ja genauso behandeln wie einen Deutschen und denen stehen natürlich dann eben auch alle Rechte zu, wie eben auch einem deutschen Arbeitnehmer. Also deswegen muss man da sehr vorsichtig vorgehen. Und das ist auch in der Struktur. Ich komme nochmal auf das praktische Problem zurück. Wir haben teilweise diese mafiösen Strukturen bei den Dienstleistern, die die Rekrutierung der Hilfsarbeiter aus Rumänien und Bulgarien vornehmen. Da haben wir die kriminellen Strukturen und da müssen wir auch ansetzen. Und das versuchen wir mit dieser Gesetzesinitiative.
Der CDU-Politiker Albert Stegemann. Die verschärften Regelungen im Fleischsektor waren nicht das einzige Thema heute im Bundeskabinett. Beschlossen wurde auch, dass Eltern nun doch länger eine Lohnfortzahlung erhalten, wenn sie ihre Kinder wegen der Corona-Krise weiter zu Hause betreuen müssen. Auch dieser Aspekt stand durchaus auf der Kippe, doch Gewerkschaften geht der Beschluss gar nicht weit genug. Dazu Johannes Kuhn.
10 statt bislang 6 Wochen Lohnersatz pro Elternteil, bei Alleinerziehenden insgesamt 14 Wochen. Wer Kinder unter 12 Jahren selbst betreuen muss und deshalb nicht arbeiten kann, erhält länger Geld. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey zeigte sich mit der vom Kabinett beschlossenen Verlängerung zufrieden.
Das ist eine wichtige Entscheidung und auch ein familienpolitischer Erfolg, der natürlich in Ergänzung zu den Bemühungen läuft, in den Ländern jetzt auch weitere Schritte der Öffnung zu gehen. Das ist unsere erste Priorität. Kinder brauchen Kinder.
Angesichts der stufenweisen Schulöffnungen und des erweiterten Kita-Notbetriebs war zunächst im Gespräch gewesen, die Regel sogar auslaufen zu lassen. Dies war heftig kritisiert worden. Die Sozialdemokraten hatten auf eine Anschlussvereinbarung gedrungen, Anfang der Woche hatte dann auch die Union Zustimmung bekundet. Eltern erhalten laut Infektionsschutzgesetz eine Lohnfortzahlung in Höhe von 67% des Nettoeinkommens. Die Grenze für den ausgezahlten Betrag liegt bei 2016 Euro im Monat. Arbeitgeber können sich das Geld vom Staat erstatten lassen, die Kosten tragen Bund und Länder je zur Hälfte. Wie viele Eltern die Leistung in Anspruch nehmen, ist nicht bekannt. Der Deutsche Gewerkschaftsbund kritisiert die erneute Befristung der Regel und hält 80% Lohnersatz für notwendig. Zudem bemängelt DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel, dass die Mitarbeiter kein Anspruchsrecht haben, sondern mit dem Arbeitgeber verhandeln müssen.
Die Rückmeldungen aus betroffenen Familien, die sind nicht nur am Rande ihrer Belastungen, sondern auch durch diese Frage, dass sie nicht wissen, wie es weitergeht und weiter zu organisieren ist, unerhört belastet. Deswegen haben wir ja auch gesagt, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer brauchen einen klaren Freistellungsanspruch, damit sie gegenüber den Arbeitgebern nicht auch noch in Rechtfertigungsnot geraten.
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil betont, dass die Regeln sich auch den stufenweisen Öffnungen anpassen. Eltern können künftig auch einzelne Betreuungstage in Anspruch nehmen.
Wichtig ist auch, dass die Regelung flexibilisiert wird. Wir haben ja erlebt, dass am Anfang der Corona-Pandemie Schulen, Kitas und Tagespflegeeinrichtungen nicht zur Verfügung standen. Mittlerweile gibt es teilweise Öffnungen in Kitas und Schulen, aber keine vollständige Kinderbetreuung. Deshalb ist es wichtig zu flexibilisieren. Das heißt, die Inanspruchnahme kann auch tageweise erfolgen.
Mit Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz kündigten am heutigen Mittwoch zwei weitere Bundesländer eingeschränkten Kita-Regelbetrieb für Juni an. Der Kinderschutzbund fordert bereits eine flächendeckende Öffnung von Kitas und Schulen.
Johannes Kuhn. Die Corona-Pandemie sorgt in vielen Bereichen für Schwierigkeiten. Ein Profiteur der Krise dürfte aber das Klima sein. Zumindest gibt es deutliche Hinweise, dass sich die Luftqualität angesichts des reduzierten Straßen- und Flugverkehrs vor allem in Großstädten verbessert hat. Umweltschützer auch in Deutschland wollen daran ansetzen und fordern, dass der wirtschaftliche Wiederaufbau eng mit Umweltauflagen verknüpft wird. Frank Capellan hat die Einzelheiten.
2020 sollte dem Klimaschutz endgültig zum Durchbruch verhelfen, doch der Kampf gegen Corona könnte uns um Jahre zurückwerfen. Der Chef des Umweltbundesamtes will gegensteuern. Dirk Messner drängt die Bundesregierung dazu, alle Konjunkturprogramme darauf zu prüfen, ob sie den Klimazielen dienen.
Jetzt werden Weichen gestellt. Und wenn wir 2030 dann zurückschauen werden, dann gibt es zwei Möglichkeiten, die wir kommentieren werden. Die eine Kommentierung wäre, Corona hat das Wachstumsmuster der fossilen und ressourcenintensiven Wirtschaft verlängert. Die andere Weichenstellung würde sein, die Antwort auf die Wirtschaftskrise verursacht durch die Corona-Pandemie wurde zum Sprungbrett, um Klimaschutz im Jahr 2020 entscheidend voranzubringen.
Wir haben es in der Hand, meint Messner und bringt Beispiele. Die Fluggesellschaften müssen unterstützt werden, aber wir müssen die Hilfen an die Anschaffung emissionsarmer Flugzeuge koppeln. Es macht keinen Sinn, in überholte Technologien zu investieren. Prämien für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren sind seiner Ansicht nach von gestern. Und staatliche Kredite will Messner davon abhängig machen, wie sehr sich Unternehmen Klimaschutz und Digitalisierung zu eigen machen.
Also in das Neue investieren, in die Zukunft investieren.
Alle Staaten der Welt nehmen unglaubliche Summen in die Hand, um die Wirtschaft zu stützen. Der ideale Zeitpunkt, um im Sinne des Umweltschutzes zu steuern, glaubt auch die Chefvolkswirtin der Kreditanstalt für Wiederaufbau. In dieser Krise liegt eine große Chance, versichert Fritzi Köhler-Geib. Wenn wir kluge Kreditprogramme auf den Weg bringen, wird deutscher Erfindergeist belohnt werden.
Wenn Deutschland zeigen kann, dass das Vereinen von Wachstum und nachhaltigerem Wirtschaften zusammen funktioniert, dann hat das weltweit Signalwirkung. Es ist nichts überzeugender als eine andere Regierung, die einen Weg einschlägt und zeigt, dass es auch funktioniert.
Harald Bratke vom Fraunhofer-Institut sieht Chancen auch für den Export deutscher Technologie. Der Ausbau der Windenergie muss voranschreiten, fordert der Professor. Aber auch eine starke Förderung der Solarenergie kann seiner Überzeugung nach nicht nur in Deutschland neue Arbeitsplätze schaffen.
Wir werden weltweit erneuerbare Energietechnologien installieren müssen. Das heißt, das schafft Arbeitsplätze, gerade zum Beispiel in Afrika, in den sonnenreichen Regionen. Wir können auch dort helfen, dass sie ihre Krise mit überwinden.
Für die verantwortliche Ministerin ist all das nicht neu. Svenja Schulze drängt seit Beginn der Corona-Krise darauf, Konjunkturprogramme und Klimaschutz miteinander zu verbinden.
Der Kompass, mit dem man entscheidet, ist, hilft das, Arbeitsplätze und die Unternehmen hier zu unterstützen und zahlt das ein auf die Klimaziele? Ich glaube, dieser Kompass, den müssen wir beibehalten.
Bleibt allerdings abzuwarten, inwieweit sich die sozialdemokratische Umweltministerin in der Koalition mit der Union durchsetzt. Kann. Der Chef des Umweltbundesamtes hat da noch sehr weitreichende Ideen. Die Politik müsse auch und gerade durch das Steuersystem lenken.
Ich möchte Sie nur daran erinnern, dass allein für Kerosin Subventionen in Höhe von 8,3 Milliarden Euro zu Buche schlagen. Das sind falsche Anreize. Wir wollen den Einstieg vorschlagen in eine sozial-ökologische Steuerreform, in der wir die Belastung von Arbeit reduzieren und die Belastung von Emissionen und Umweltverbrauch verteuern.
Messner sieht insgesamt Grund zu Optimismus, dass Merkel und Macron gerade den europäischen Green Deal zu einem wichtigen Bestandteil ihres Wiederaufbauprogrammes gemacht haben, könnte seiner Überzeugung nach dazu führen, dass 2020 doch noch ein Jahr des Klimaschutzes wird, trotz oder gerade wegen der Corona-Krise.
Berichtet Frank Capellan, und wir machen weiter mit unseren Kurzberichten. Bleiben dabei beim Umgang mit und den Konsequenzen aus Corona. Da stellt sich auch die Frage, welche Art von Sommerurlaub in diesem Jahr möglich sein kann. Die EU-Tourismusminister haben heute darüber beraten. Alexander Göbel.
Urlaub werde dieses Jahr möglich, aber anders sein als sonst, erklärte der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung Thomas Bareis im Anschluss an die Videokonferenz der Minister. Die konsequente Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln bleibe unumgänglich, betonte Bareis. Um den innereuropäischen Reiseverkehr wiederbeleben zu können, müsse man sorgfältig abwägen zwischen Gesundheitsschutz, Reiselust und wirtschaftlichen Interessen. Grundlage für die weiteren Entscheidungen seien die Vorschläge der EU-Kommission. Sie sehen eine stufenweise Öffnung der Grenzen vor und empfehlen zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen. Außerdem pocht die Kommission darauf, dass Urlauber bei stornierten Reisen die Wahl haben müssen zwischen der Rückerstattung des Kaufpreises und einem Gutschein. Kroatiens zuständiger Minister Capelli verwies nach der Videoschalte auf die enorme Bedeutung des Tourismus in vielen EU-Ländern und erklärte, dieser Sektor zähle auf die Unterstützung durch bewährte EU-Programme wie den Strukturfonds. Zugleich erhoffe sich die Branche Hilfe durch den Wiederaufbaufonds, den EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen kommende Woche vorstellen will.
Alexander Göbel, und noch einmal das Thema Urlaub. Um Reiseveranstalter vor der Insolvenz zu schützen, hat die Bundesregierung neue Maßnahmen auf den Weg gebracht. Dirk Rodenkirch.
Freiwillige Gutscheine statt Geld zurück. So lautet der Plan der Bundesregierung, um Reisebüros und Veranstalter in der Corona-Krise zu unterstützen. Für abgesagte Pauschalreisen, die vor dem 8. März gebucht wurden, sollen Reiseunternehmen Gutscheine anbieten dürfen. Die Kunden können diese aber ablehnen, wenn sie lieber das Geld erstattet haben möchten. Damit sich aber möglichst viele Menschen für Gutscheine entscheiden, werden die zu 100% vom Staat abgesichert. Das bedeutet nach Angaben des Bundesjustizministeriums, bei einer Insolvenz der Reiseunternehmen gehen die Kunden nicht leer aus. Ministerin Lambrecht sagte, wer einen Gutschein nimmt, leistet einen wichtigen Beitrag dazu, die vielfältigen Angebote im Reisesektor zu erhalten. Löst der Kunde den Gutschein nicht bis spätestens Ende 2021 ein, bekommt er das Geld ausgezahlt. Die Bundesregierung hatte zunächst eine Regelung geplant, bei der Kunden einen Gutschein hätten akzeptieren müssen. Die Pläne scheiterten aber am Widerstand der EU-Kommission, weil das europäische Reiserecht vorsieht, dass das Geld erstattet wird.
Auch die Kultur leidet stark unter den Corona-Beschränkungen. Zahlreiche Veranstaltungen wurden abgesagt. Jetzt gibt es Eckpunkte für eine langsame Öffnung auch in diesem Bereich. Barbara Kostolnik.
Bund und Länder haben sich für eine planvolle Öffnung von Theaterbühnen, Kinos, Festivals oder Opernhäusern ausgesprochen. Voraussetzung ist aber auch hier die Entwicklung der Infektionszahlen vor Ort. Konkret muss eine Reihe von Schutzmaßnahmen getroffen werden. Für die KünstlerInnen auf der Bühne, die Mitarbeiter dahinter und die Zuschauer. So sollen weniger Besucher in Hallen und Säle dürfen, damit der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden kann. Einzelne Stuhlreihen könnten frei bleiben. Tickets sollen mehr online bestellt und bezahlt werden. In den Eckpunkten wird auch das Tragen von Mund-Nasen-Schutz empfohlen, viel Lüften und eine regelmäßige Reinigung der Säle. Besucherströme sollen gelenkt, außerdem Kontaktdaten erfasst und Sitzplatzreservierungen obligatorisch werden. Auch für die KünstlerInnen gelten strenge Regeln. Tänzer, Schauspielerinnen auf der Bühne müssen Abstandsregeln wahren. Zunächst einmal werden kleinformatige und kürzere Darbietungen empfohlen, noch besser Freiluftaufführungen, wenn möglich. Was die Kinos betrifft, empfehlen Bund und Länder, dass die Wiedereröffnungstermine möglichst nahe beieinander liegen. Stand jetzt sind die Bundesländer bei der Wiedereröffnung unterschiedlich weit.
Angesichts von Corona hat Spanien einige der schärfsten Gegenmaßnahmen verhängt. Grundlage dafür ist der Alarmzustand. Er wurde noch einmal verlängert, jetzt bis zum 7. Juni. Oliver Neuroth.
An den Alarmzustand sind in Spanien die Einschränkungen des öffentlichen Lebens gekoppelt. Zum Beispiel, dass viele Geschäfte und Restaurants geschlossen sind und die Menschen nur zu bestimmten Zeiten aus ihren Wohnungen dürfen. Aber auch die Zahlung von Kurzarbeitergeld für aktuell rund 8,5 Millionen Spanier hängt am Alarmzustand. Ministerpräsident Sanchez begründete die nun fünfte Verlängerung mit den Erfolgen im Kampf gegen das Coronavirus. Die Zahl der Neuinfektionen sinkt in Spanien. Niemand hat das Recht, das, was wir erreicht haben, leichtfertig zu verspielen, so Sanchez. Diesen Zustand aufzuheben, nannte er unverantwortlich. Die spanische Minderheitsregierung wollte den Alarmzustand gleich um einen ganzen Monat verlängern. Doch dafür fehlte ihr die nötige Mehrheit im Parlament. Es kam auf die rechtsliberale Partei Ciudadanos an. Sie war nur dazu bereit, zwei weitere Wochen Alarmzustand zu unterstützen. Schließlich stimmten 177 Parlamentarier für die Verlängerung, 162 dagegen, 11 enthielten sich. Die Nein-Stimmen kamen vor allem von der größten Oppositionspartei, der konservativen Volkspartei. Sie warf der Regierung unter anderem vor, den Alarmzustand für Machtspielchen zu missbrauchen und die spanische Wirtschaft zu zerstören.
Wird Israel Teile des bereits besetzten Westjordanlandes annektieren? Pläne dafür gibt es. Palästinenser Präsident Abbas will als Reaktion nun sämtliche Abkommen mit Israel aufkündigen. Tim Aßmann.
Das israelische Außenministerium wollte die Äußerungen von Mahmoud Abbas nicht kommentieren. Beobachter in Israel bezweifeln, dass der palästinensische Präsident seine Ankündigung wahrmacht und tatsächlich jede Zusammenarbeit mit der israelischen Seite einstellt. In der Vergangenheit hatte Abbas damit mehrfach gedroht, ohne es dann auch umzusetzen. Nun könnte zumindest die Sicherheitskooperation zwischen der palästinensischen Autonomiebehörde und Israel eingefroren sein. Das meldet der israelische Rundfunk unter Berufung auf eine nicht genannte Quelle. Der palästinensische Präsident hatte alle Vereinbarungen mit Israel und den USA für beendet erklärt und betont, Israel trage als Besatzungsmacht die Verantwortung in den besetzten palästinensischen Gebieten. Abbas reagierte damit auf die Pläne der israelischen Regierung, die jüdischen Siedlungsgebiete im Westjordanland und das Jordantal zu annektieren und so zu einem Teil Israels zu machen. Die US-Regierung unterstützt die Pläne, die internationale Staatengemeinschaft lehnt sie mehrheitlich als völkerrechtswidrig ab.
Zum ersten Mal hat heute in Berlin der Kabinettsausschuss Rechtsextremismus getagt. Lenina Lückhoff.
Die Sicherheitslage in Deutschland sei durch Rechtsextremismus am stärksten bedroht, sagt Bundesinnenminister Seehofer, CSU, nach der ersten Sitzung des Kabinettsausschusses Rechtsextremismus. Er kündigt an, die Bundesregierung werde die Präventionsmaßnahmen ausbauen. Im August wolle sich der Ausschuss mit Migrationsverbänden austauschen. Die Erkenntnisse daraus sollen in einen Maßnahmenkatalog fließen, der im kommenden Frühjahr dem Bundestag vorgelegt werden soll. Justizministerin Lambrecht, SPD, bezeichnet die Einsetzung des Kabinettsausschusses als echten Wendepunkt. Damit werde das Thema nun auf die höchste politische Ebene gehoben. Sie kündigte Vorschläge an zum Schutz und der Unterstützung der Opfer von rechter Gewalt. Auch die Opposition wertet den Kabinettsausschuss als wichtiges Signal, aber nicht uneingeschränkt. Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Thome mahnt, es dürfe nicht bei Lippenbekenntnissen bleiben. So müsse unter anderem die Justiz besser ausgestattet werden. Kritik kommt aus der AfD. Deren innenpolitischer Sprecher Curio sagt, der Ausschuss wolle ein Dogma der Vielfalt als gesellschaftlichen Konsens festschreiben, ohne dass in der Bevölkerung eine Diskussion darüber stattgefunden hätte. Die innenpolitische Sprecherin der Linken Jelbke teilt mit, es wäre schon viel gewonnen, wenn Initiativen gegen Neonazis langfristig gefördert würden.
An den Küsten von Indien und Bangladesch tobt einer der stärksten Zyklone seit Jahrzehnten. Silke Dietrich dazu.
Zerfetzte Hütten, abgerissene Bäume, hohe Wellen und Dächer, die durch die Luft wirbeln. In den sozialen Netzwerken und auf indischen Nachrichtensendern sind unzählige Videos zu sehen von dem tropischen Wirbelsturm. Noch, denn an einigen Orten ist schon der Strom ausgefallen, auch Mobilfunknetze sind unterbrochen. Die Nachrichtenagenturen vermelden die ersten Toten. Denn einige Menschen hätten sich geweigert, in die Sammelunterkünfte zu gehen. Die Angst, sich dort mit Corona anzustecken, sei wohl größer gewesen als vor dem Wirbelsturm. Sie hätten Leute zwingen müssen, mitzukommen, so zitieren indische Journalisten Polizisten aus Westbengalen. Das ist der Bundesstaat im Osten von Indien, wo der Wirbelsturm heute zuerst auf Land getroffen ist. Dennoch sind mehr als 3 Millionen Menschen in Indien und Bangladesch in Sicherheit gebracht worden. Mehrere Stunden wird der heftige Wirbelsturm noch wüten über den Küstengebieten und im Landesinneren. Heute Nacht, so sagen es die Meteorologen voraus, soll er dann langsam abflauen.
Silke Dierich berichtete. Das Rettungspaket des Bundes für die Lufthansa steht offenbar kurz bevor. Immer mehr Medien berichten darüber. Offiziell ist es aber noch nicht. Die Rede ist von 9 Milliarden Euro. Unklar ist aber noch, in welchem Ausmaß der Bund ein Mitspracherecht haben wird. Zur Stimmung an der Frankfurter Börse dazu jetzt Konrad Busen.
Der große Aktienhandel über die Computerhandelssysteme der deutschen Börse, er war schon vorbei, als aus Berlin die ersten Berichte kamen, das Rettungspaket für die Lufthansa soll stehen. Daraufhin stieg im späten Parketthandel und auf verschiedenen außerbörslichen Plattformen der Lufthansa-Aktienkurs kräftig in die Höhe, zwischen 5% und 7%, je nach Plattform. Zuvor war der Mittwoch nicht gut gelaufen für die Airline-Aktien insgesamt. Dazu trug auch die Nachricht bei, dass die Norwegian Schulden bei Flugzeug-Leasing-Firmen in Aktien umgewandelt hat. Eine massive Kapitalerhöhung, die die bisherigen Norwegian-Aktien quasi auf einen Schlag entwertet. Der Aktienkurs von Norwegian ist deswegen um mehr als 30% eingebrochen. Der deutsche Aktienindex DAX an diesem Mittwoch 1,3% im Plus bei 11.224 Punkten. Der Goldpreis notiert nicht weit von seinem bisherigen Rekordhoch bei fast 1600 Euro für eine Feinunze. Viele Anleger spekulieren darauf, dass bald die Inflation anzieht wegen der enormen Geldsummen, die die Notenbanken in die Wirtschaften drücken. Allein seit Jahren drucken die Notenbanken Geld, erhöhen die Geldmenge in einem noch nie dagewesenen Maß und Inflation, zumindest bei den Verbraucherpreisen, macht sich rar. Auch im April. Da sind die Preise in der Eurozone nur um 0,3% gestiegen gegenüber April des letzten Jahres.
Von der Frankfurter Börse Konrad Busen. Praktisch alle Staaten leiden wirtschaftlich wegen des Coronavirus. Auch in Deutschland gibt es deshalb Stimmen, wonach künftig einige Produkte zumindest wieder hierzulande hergestellt werden sollen. Gegen eine starke Rückabwicklung der Globalisierung plädiert die Bundeskanzlerin. Einig ist sich Angela Merkel dabei etwa mit dem Internationalen Währungsfonds und der Welthandelsorganisation, mit denen und anderen Organisationen sie heute per Videoschalte konferiert hat. Klaus Remme fasst zusammen.
Natürlich war Covid-19 das beherrschende Thema. Man sei sich einig gewesen, so Angela Merkel nach dem Gespräch, dass man sich in einer tiefen globalen Rezession befinde und Lösungen nur gemeinsam und nicht unilateral gefunden werden können.
Deshalb war klar, der Multilateralismus stand schon vor der Pandemie vor einer großen Herausforderung und diese Herausforderung ist nicht kleiner geworden.
Die Entwicklung von Impfstoff und Medikamenten sei dafür ein gutes Beispiel. Man müsse sie als gemeinsame globale Güter verstehen. Mit Sorge sehe man protektionistische Tendenzen infolge der Krise. Das internationale Handelssystem müsse gestärkt werden. Jetzt Lieferketten zu renationalisieren bedeute für alle einen hohen Preis.
Der Welthandelschef Roberto Azevedo hat nochmal darauf hingewiesen, wie viele unilaterale Maßnahmen es jetzt schon wieder gibt. Zum Beispiel auch, dass es eine ganze Reihe von Exportbeschränkungen im Lebensmittelbereich gibt. Und wir wissen natürlich, dass aus der Arbeitslosigkeit, aus der darauf folgenden Armut dann sehr schnell auch Hunger werden kann. Und deshalb ist gerade die Versorgung der Menschheit mit Lebensmitteln in den nächsten Monaten von ganz besonderer Bedeutung.
Das Ausmaß der globalen Unterstützungsmaßnahmen wird nicht länger in Milliarden ausgedrückt. Die Bundeskanzlerin sprach von inzwischen 9 Billionen Dollar. Die EU allein habe dabei schon fast die 2-Billionen-Grenze erreicht. Wirtschaftliche Erholung werde es durch Konjunkturprogramme geben, nicht durch höhere Steuern, so Merkel. Dabei gelte es, die Entwicklungsländer im Blick zu behalten.
9 Billionen Dollar jetzt in Stützungsmaßnahmen, das ist nicht gleich verteilt über die Welt, sondern das sind vor allen Dingen die Industrieländer, die das schaffen können, zum Teil vielleicht auch die aufsteigenden Länder unter den BRICS-Ländern, aber viele können das eben nicht.
Keine Kürzung der Entwicklungshilfe, das machte Angela Merkel für die Bundesregierung deutlich. Man werde die Mittel anpassen und umschichten, um besser auf Covid-19-Probleme reagieren zu können. Der bevorstehende Gipfel der 7 führenden Industrieländer wäre für die Bundeskanzlerin eine Gelegenheit, für den multilateralen, also den gemeinsamen Ansatz zu werben. Als Zeichen der Normalisierung denkt Donald Trump darüber nach, das Treffen im Juni tatsächlich auf persönlicher Ebene in den USA stattfinden zu lassen. Ob sie ausreichend Mitstreiter hat für den multilateralen Ansatz und ob sie gegebenenfalls in die USA reisen würde, wurde Angela Merkel am Abend gefragt.
In welcher Form auch immer das G7-Treffen stattfindet, ich werde, ob aus Videokonferenz oder anders, ich werde auf jeden Fall für den Multilateralismus kämpfen, das ist ganz klar, sowohl bei G7 als auch bei G20.
Angela Merkel im Bericht von Klaus Remme. Sie wendet sich gegen Protektionismus. Der Bundesregierung werfen Wirtschaftsvertreter aber genau das jetzt vor. Es geht um die Außenwirtschaftsverordnung. Sie wurde heute verschärft, was künftig Firmenübernahmen durch internationale Investoren im Gesundheitsbereich erschweren soll. Theo Gers.
Die Sorge vor dem Ausverkauf deutscher Spitzentechnologie und vor der Abhängigkeit von ausländischen Herstellern treibt die Bundesregierung um. Sie verschärft die Außenwirtschaftsverordnung, obwohl die Wirtschaft selbst heftig protestiert. Die Meldepflicht bei geplanten Übernahmen oder Beteiligungen wird auf den Gesundheitssektor ausgeweitet. Das zielt auf deutsche Firmen, die zum Beispiel Impfstoffe, Arzneimittel, persönliche Schutzausrüstungen wie Masken oder auch Beatmungsgeräte herstellen. Ab einer Beteiligung von 10% muss diese künftig angezeigt werden. Das Wirtschaftsministerium kann so die Übernahme oder Firmenbeteiligung prüfen und im Zweifel auch untersagen. Die Stoßrichtung ist eindeutig. Die Meldepflicht greift immer dann, wenn ein Investor von außerhalb der EU kommt, also etwa aus China oder den USA. Die deutsche Wirtschaft lehnt diese Ausweitung der Meldepflicht ab. Gerade jetzt in der Corona-Krise dürfe die Regierung keine neuen Hürden für ausländische Investoren aufstellen, erklärt Stefan Meyer vom Bundesverband der deutschen Industrie.
Wir sehen mit großer Sorge, dass eben die Möglichkeiten zur Auslandsinvestition in Deutschland immer mehr eingeschränkt werden.
Doch die Corona-Krise ist für Wirtschaftsminister Altmaier der Anlass, um künftig auch bei Gesundheitsfirmen genauer hinzuschauen. Sie zeige, wie wichtig medizinisches Know-how und eigene Produktionskapazitäten in Deutschland und Europa in Krisensituationen seien. Altmaier denkt dabei an den Fall des Tübinger Unternehmens CureVac, von dem es im März hieß, US-Präsident Trump wolle dessen Know-how bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes exklusiv für die USA aufkaufen. Die Sache klärte sich auf, aber der Schrecken blieb. Die deutsche Industrie erkennt das Problem durchaus an. Sie zweifelt aber umgekehrt, ob ausgerechnet der Staat bestimmen kann, was eine Zukunftstechnologie ist, wo bei Übernahmen hingeschaut werden muss und wo nicht, so Stefan Meyer.
Vor einiger Zeit hätte beispielsweise noch niemand Beatmungsgeräte als Schlüsseltechnologie empfunden. Heute ist das vielleicht der Fall. Auch das Handy oder besser gesagt das Smartphone hätte vor 15 Jahren noch niemand als Schlüsseltechnologie definiert. Heute ist es mit Sicherheit eine Schlüsseltechnologie. Ich glaube, man kann ex ante schwer festlegen, was eine Schlüsseltechnologie ist. Und die Gefahr ist tatsächlich groß, dass man mehr Rechtsunsicherheit schafft, indem man den Anwendungsbereich des Außenwirtschaftsgesetzes immer mehr ausweitet.
Genau das hat Altmaier aber vor. Schon jetzt gibt es Prüfrechte beim Verkauf kritischer Infrastruktur, etwa Stromnetzen. Nun folgt der Gesundheitsbereich und in Kürze geht es um kritische Technologien wie Robotik oder die künstliche Intelligenz. Doch Deutschland schotte sich nicht ab, betont Altmaier und verweist auf Zahlen. Prüfung einer Beteiligung heiße nicht automatisch auch deren Verbot. 400 Prüffälle gab es in den letzten 4 Jahren, weniger als 1%, also maximal 3, wurden vom Ministerium gestoppt. Und immer habe es dafür gute Gründe gegeben, heißt es aus dem Ministerium.
Juristisch aufgeklärt ist der Dieselabgasskandal noch lange nicht. Besonders im Fokus steht Volkswagen. Für den früheren Konzernchef Martin Winterkorn kann es noch ungemütlich werden. Er könnte wegen Betrugs angeklagt werden. Sein Nachfolger ist glimpflich davon gekommen. Der Prozess wegen Marktmanipulation gegen Herbert Diess wurde gegen eine Millionenzahlung eingestellt. Dietrich Mohr berichtet.
Kein Hauptverfahren wegen möglicher Marktmanipulationen gegen VW-Boss Herbert Diess und den Aufsichtsratsvorsitzenden des Konzerns Hans-Dieter Pötsch. So verkündete es am Nachmittag Jessica Henrichs, Sprecherin des Landgerichts in Braunschweig. In einem sogenannten Zwischenverfahren hatte das Gericht seit Anklageerhebung im vergangenen September die Argumentation der Staatsanwaltschaft geprüft und ist offenbar zu der Erkenntnis gelangt, dass die Ermittlungsergebnisse nicht ausreichen, um einen Prozess zu starten. Deshalb jetzt also der Beschluss, Einstellung des Verfahrens, Gegenzahlung von jeweils 4,5 Millionen Euro, so Jessica Henrichs.
Vorausgegangen war diese Einstellung die Zustimmung der Staatsanwaltschaft Braunschweig und der Angeschuldigten und ihrer Verteidiger. Die Entscheidung heute ist im Zwischenverfahren ergangen. Das bedeutet, es war bislang noch keine Entscheidung über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Verfahrens erfolgt. Und alle Entscheidungen im Zwischenverfahren sind nicht öffentlich.
Deshalb konnte die Gerichtssprecherin auch keine Einzelheiten darüber mitteilen, was denn nun der konkrete Anlass war, der das Gericht bewogen hat, so und nicht anders zu entscheiden. Stattdessen ein paar grundlegende Worte zu den Rechtsvorschriften, die eine Einstellung eines Verfahrens möglich machen.
Andererseits kann ich aber sagen, dass die Einstellung eines Verfahrens gegen Geldauflage immer voraussetzt, dass die mutmaßliche Schuld der Angeschuldigten gering ist und dass man dem öffentlichen Interesse an der Strafverfolgung durch eine Auflage gerecht werden kann.
Jeweils 4,5 Millionen Euro sollten da ausreichen, so offenbar die Annahme des Gerichts. Das Geld ist bereits beim Land Niedersachsen eingegangen, überwiesen vom Volkswagen-Konzern. Damit ist dieser Teil der rechtlichen Aufarbeitung des Dieselskandals endgültig und unwiderruflich abgeschlossen. Der Beschluss ist nicht anfechtbar und mit der Zahlung des Geldbetrags kann die Tat künftig auch nicht mehr als Vergehen verfolgt werden. Zu der mutmaßlich geringen Schuld erklärte die Gerichtssprecherin dann noch, dass bei einem Schuldspruch in einem möglichen Hauptverfahren der Strafrahmen bei einer Geldstrafe bzw. maximal 5 Jahren Haft gelegen hätte. Die Anwälte von Herbert Diess und Hans-Dieter Pötsch teilten mit, dass ihre Mandanten die Vorwürfe stets zurückgewiesen und sich immer dagegen verteidigt hätten. Beide hätten aber ihr persönliches Interesse an einem klaren Freispruch in dieser Sache zugunsten des Unternehmenswohls zurückgestellt. Nicht betroffen von dem heutigen Beschluss ist übrigens das Verfahren gegen Ex-VW-Chef Martin Winterkorn, Gerichtssprecherin Jessica Henrichs.
Das Strafverfahren gegen Herrn Dr. Winterkorn wegen des Verdachts der Marktmanipulation ist weiterhin im Zwischenverfahren anhängig und das Zwischenverfahren endet dann mit einer Entscheidung der Kammer über die Eröffnung und Zulassung des Verfahrens oder über die Nichteröffnung.
Wann diese Entscheidung ansteht, dazu gibt es keine konkreten Informationen.
Vor etwa einem Jahr sorgte ein Volksbegehren in Bayern für Aufmerksamkeit unter dem Motto »Rettet die Bienen«. Die Forderung war mehr Schutz für Artenvielfalt und am Ende wurde daraus sogar ein Gesetz. Der Förderung der Biodiversität will sich jetzt auch die EU widmen. Heute wurde dazu eine neue Strategie vorgestellt und zwar am passenden Aktionstag. Paul Vorreiter.
Passend zum Weltbienentag setzt die EU-Kommission ein Zeichen. Mit einer neuen Biodiversitätsstrategie will sie das Artensterben bekämpfen und dabei einen der Hauptverursacher des Artenrückgangs zur Verantwortung ziehen, die intensive Landwirtschaft. Die Agrarindustrie sieht sich zwar durch die Corona-Pandemie besonders belastet, aber EU-Kommissionsvize Frans Timmermans sieht es genau andersherum. Artenvielfalt und eine gesunde Natur könnten vor Krankheiten schützen, neue Jobs schaffen und die Landwirtschaft insgesamt zukunftsfähiger machen.
Because we believe that in this period.
Denn wir glauben, dass wir gerade in der Corona-Pandemie darüber nachdenken müssen, wie wir widerstandsfähiger werden können, sagte Timmermans. Aus Sicht der EU-Kommission soll eine Trendwende geschaffen werden. Die bisherigen weitgehend unerfüllten Ziele beim Artenschutz sollten durch verbindlichere Marken ersetzt werden. Anlass dafür nachzusteuern gibt es. Bis auf die Karpatenregion oder den Norden Skandinaviens gibt es in Europa kaum intakte Ökosysteme mit ausreichender Artenvielfalt. In Zukunft sollen 30% der See- und Wasserflächen in der EU daher für den Naturschutz ins Auge gefasst werden. Ein Drittel davon besonders streng geschützt werden, also weitgehend naturbelassen bleiben. Das Ganze soll durch ein Renaturierungsprogramm ergänzt werden. Und auf die Landwirtschaft kommen Auflagen zu. 50% weniger Pestizideinsatz, ebenso Reduktion von Antibiotika und Dünger. Dazu sollen 25% der landwirtschaftlichen Fläche dem Ökolandbau gewidmet werden.
We will also act. To address and reduce.
Wir werden auch gegen Lebensmittelverschwendung vorgehen und das Tierwohl stärken, sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides mit Blick auf die Vom Hof auf den Tisch-Strategie, die nachhaltige Lebensmittel fördern soll. Die EU-Kommission verspricht ein verpflichtendes Nährwertlabel für Lebensmittel. Es soll Verbrauchern Orientierung geben, wenn sie sich über nachhaltige Produkte informieren wollen. Doch die müssten das Angebot auch annehmen, hob Kommissionsvize Timmermans hervor.
They're not about telling people what to do.
Es gehe nicht darum, den Menschen vorzuschreiben, wie sie sich ernähren sollen. Es gehe stattdessen um Aufklärung, sagte Timmermans. Nach der Präsentation der beiden Strategien stehen also erstmal viele Zahlen und Zielmarken im Raum. Noch ist unklar, wie viel davon wirklich umgesetzt wird. Nach und nach will die EU-Kommission die Rechtstexte auf den Weg bringen. Zudem kommt, wie der nächste EU-Haushalt 2021 bis 2027 aussehen wird und ob ein Paradigmenwechsel darin stattfinden wird, ist noch unklar. Bislang liegt der Fokus auf Direktzahlungen an Landwirte, Mittel für Umweltschutz und Ökolandbau spielen eine deutlich geringere Rolle. Die Reaktionen auf die Strategien fallen unterschiedlich aus. Naturschutzverbände loben, dass die Strategien in die richtige Richtung zeigen. Von einem Generalangriff auf die europäische Landwirtschaft spricht der Deutsche Bauernverband. Norbert Linz von der CDU, Chef des Agrarausschusses im Europaparlament, hält die Vorschläge ebenso für unausgewogen.
Das Papier der EU-Kommission ist mehr Stückwerk als Strategie. Anstatt die ganze Lebensmittelkette anzuschauen, liegt der Fokus und die Verantwortung hauptsächlich auf der Farm. Das ist weder fair noch erfolgsversprechend.
EU-Parlament und Regierungen sowie die Bürger sind jetzt aufgerufen, die Pläne zu diskutieren. Nach und nach will die EU-Kommission die Pläne konkretisieren.
Berichtet Paul Vorreiter aus Brüssel. Und es fehlt noch der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Heute von und mit Khaled Naha.
Die wenigen Zeitungen, die am morgigen Feiertag erscheinen, beschäftigen sich weiter vor allem mit den Folgen der Corona-Krise. Der nordbayerische Kurier aus Bayreuth nimmt sich der Situation der Freibäder an. Die Diskussion um die Öffnung der Freibäder gleicht einem Spiel, bei dem es am Ende keinen Gewinner geben kann. Öffnet ein Bundesland vorschnell, so sind Hygienemaßnahmen vielleicht nicht einwandfrei durchdacht und das Infektionsrisiko steigt. Sagt ein Bundesland partout nein, geht den Menschen ein großes Stück Lebensqualität verloren. Willkommen in der Zwickmühle. Also, wie macht man es richtig? Das ist so etwas wie die 1-Million-Euro-Frage. Eines ist sicher, Kritik gibt's so oder so. Der Kölner Stadtanzeiger schreibt über die Öffnungen von Kitas in Nordrhein-Westfalen. Dabei appelliert Landesfamilienminister Stamp an die Solidarität der Eltern, im eingeschränkten Regelbetrieb deutlich geringere Betreuungszeiten ohne Murren in Kauf zu nehmen. Die maximale Notbetreuung für Kinder von Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, könne übrigens angesichts der entspannten Corona-Lage nicht länger gerechtfertigt werden, sagte Stamp in einem Nebensatz. Eine bemerkenswerte Feststellung. Mit dem Ende des Kita-Lockdowns erklärt die Landesregierung auch die Angst vor dem Katastrophenfall für beendet. Die Frankenpost aus Hof schreibt über die Frage nach dem Sommerurlaub. In der deutschen liebsten Branche kumuliert all die Tragik der Corona-Krise. Auf absehbare Zeit wird sie nicht wieder zu alter Stärke zurückfinden. Das Virus hat Hoteliers, Reiseanbieter, aber auch Gastronomen kaputt gemacht. Weil die schönen Dinge erst wieder Spaß machen, wenn Unbeschwertheit in unser Leben zurückkehrt. Wann immer das sein mag. Zahlreiche Infektionen mit dem Coronavirus haben die Ausbeutung von ausländischen Arbeitern in deutschen Fleischfabriken ins Licht gerückt. Die Bundesregierung reagiert nun mit Auflagen und Kontrollen. Die Nürnberger Nachrichten schreiben dazu: Die Zustände in manchen betroffenen Firmen waren schlicht nicht mehr haltbar, wie die Corona-Krise jetzt noch einmal deutlich aufgezeigt hat. Dass ausgerechnet jetzt manche Discounter die Preise für Fleisch noch einmal deutlich senken, zeigt deutlich, wie viel auf dem Sektor noch schiefläuft. Und das Straubinger Tagblatt schlussfolgert daraus, wenn jetzt endlich Arbeitsschutzstandards kontrolliert werden, wird sich das am Ende auf den Preis auswirken. Aber Fleisch ist in Deutschland ohnehin zu billig. Es wurde künstlich billig gemacht durch ausbeuterische Firmenpraktiken. Damit muss jetzt Schluss sein, nicht nur wegen Corona.
Das war Khaled Naha mit der Presseschau und das war unsere Spätausgabe für den heutigen Mittwoch. Heute mit Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.